Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Wir sind heute am Bio-Landgut Esterhaas in Donnerskirchen. Mir gegenüber mit dem notwendigen Corona-bedingten Sicherheitsabstand sitzt Diplom-Ingenieur Matthias Grün, Vorstand der Esterhaasi Privatstiftungen und Geschäftsführer von Panatura. Herzlich willkommen.
Danke, herzlich willkommen auch.
Ja, wenn man an Esterhaasi denkt, dann denkt man vorwiegend an das Schloss Esterhaasi, man denkt an Kunst, man denkt an Kultur, man denkt an die Stiftung, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Da gibt es ein riesiges Bio-Landgut, auf dem wir uns heute hier befinden. Es gibt die Themen regionale Wertschöpfung, es gibt die Themen Nachhaltigkeit, die Ihnen wichtig sind. Meine Eingangsfrage, die ich jedem Gast stelle, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie persönlich?
Also Nachhaltigkeit, das ist die lange Sicht und ich glaube, genau das zeichnet die Esterhaasi-Gruppe aus. Wir machen nichts auf irgendwie den kurzen Profit oder eben den kurzen, schnellen Erfolg, sondern wir legen alles auf Jahre, Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte an. Und das eben nicht eben aus irgendeinem Modetrieb heraus, sondern eben auch wirklich seit Jahrhunderten. Die esterhaasische Geschichte reicht ja alleine im Burgenland schon über 400 Jahre zurück und allein daran erkennt man schon die eben lange Sicht, die seinerzeit hier an den Tag gelegt wurde. Und so ist es auch bei uns in allem Tun und Handeln, das wir an den Tag legen. Ganz egal, ob das im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ist oder auch in den anderen Wirtschaftsbereichen.
Jetzt habe ich es vorher schon angesprochen, wir sitzen hier mit Sicherheitsabstand und auch unsere Mikrofone sind mit Plastikfolien verhüllt. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja das eine Thema, das andere Thema ist aber auch Wirtschaftlichkeit. Wie stark hat Sie die Corona-Krise getroffen? Wie sind Sie mit dieser Pandemie und mit den doch sehr ungewöhnlichen Umständen, mit denen wir ja alle zu kämpfen hatten, umgegangen?
Also die Corona-Krise hat uns natürlich genauso wie alle mitten getroffen und das in sehr, sehr vielen Bereichen und eigentlich in allen kann man durchaus sagen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also massiv betroffen waren natürlich die touristischen Bereiche mit den ganz, ganz großen Denkmälern, die ja jedes Jahr hunderttausende Besucher ins Burgenland anziehen, Schloss Esterhaasi in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder auch das Schloss in Lackenbach. All diese Destinationen waren also von heute auf morgen sozusagen nicht mehr besucht und eben die Touristen sind verständlicherweise ausgeblieben und wir mussten eben entsprechend sperren. Damit einhergehend natürlich auch die Gastronomie, die an diesen Lokationen auch entsprechend begründet ist und damit einhergehend auch sehr, sehr viele Veranstaltungen, Eigenveranstaltungen, aber auch Drittveranstaltungen. Es gibt ja sehr, sehr viele Buchungen an unseren Lokationen, wo also Feiern gemacht werden, wo also Veranstaltungen eben stattfinden und die alle sind von heute auf morgen sozusagen weggefallen. Das hat natürlich sehr, sehr große Auswirkungen auf die Gruppe insgesamt gehabt, weil eben ein ganz, ganz wichtiger Geschäftsbereich hier eben zum Erliegen gekommen ist. In der Land- und Forstwirtschaft war es etwas differenzierter. Forstlich ist es so, dass wir natürlich einen Nutzungsschwerpunkt ganz klar im Winter hatten. Also hatten wir sozusagen den Nutzungsschwerpunkt fast hinter uns, aber den Lieferschwerpunkt zu unseren Kunden, zu unseren Abnehmern gerade vor uns. Also der war eigentlich genau im Gang, mitten im Gang. Und als diese doch sehr, sehr überraschenden Sperren gekommen sind, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Lieferketten gehabt. Zu den Abnehmern auf der einen Seite, aber eben auch die Abnehmer selber haben Probleme bekommen, weil sie zum Beispiel Chemikalien nicht mehr bekommen haben und eben dadurch auch die Abnahme auf das Rundholz negativ eingewirkt hat. In der Landwirtschaft war es wieder anders. Die Landwirtschaft ist ja eher im Frühjahr sozusagen wieder im Start begriffen. Also der Frühjahrsanbau ist mitten im Gang gewesen, beziehungsweise letzte Vorbereitungen wurden dafür getätigt. Also auch hier hat es uns eigentlich an einem wunden Punkt erwischt und es musste also in Windeseile sichergestellt sein, dass das letzte Saatgut, das noch nicht am Hof war, auch noch zeitgerecht angeliefert wird und dann eben auch unter Einhaltung sämtlicher Auflagen natürlich auch die Mitarbeiter entsprechend auch das Saatgut in den Boden bringen konnten. Und so ein kleines Detail am Rande, es war selbst ja schwierig in diesen ersten Tagen gekaufte Zugmaschinen auch wieder anzumelden. Also wir hatten einen neuen Traktor eben bestellt und die Zulassungsstelle hat sich zunächst einmal geweigert, den eben Corona-bedingt anzumelden, bis wir dann also erklärt haben, dass es vielleicht doch nicht so schlecht wäre, wenn wir Lebensmittel weiter produzieren. und das eben unter dem Begriff Systemerhaltung ja wohl auch gedeckt ist, dann war es möglich, diesen Traktor anzumelden. Aber man sieht schon, es hat sehr, sehr viele Facetten und in Wirklichkeit alle Bereiche massiv getroffen.
Dass wir uns in einem landwirtschaftlichen Betrieb befinden, das hört man jetzt. Ich weiß nicht, ob es die Zuhörer auch hören können, aber man hört im Hintergrund die Maschinen, die Traktoren. Das heißt, man weiß oder wir wissen ja auch, dass wir jetzt hier nicht in einem Büro sitzen, sondern wirklich bei Ihnen am Landgut. Gibt es Dinge, die Sie gelernt haben? Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, mit vielen Industriellen, die gesagt haben, sie haben auch einiges aus der Krise mitnehmen können und auch Prozesse hinterfragt. Wie ist das bei Ihnen?
Also natürlich muss man sagen, dass es der ganzen Digitalisierung einen Schub gegeben hat. Wir haben das in unserer Gruppe eigentlich schon seit vielen Jahren sehr gut etabliert gehabt, was also das Thema der Videokonferenzen und so weiter betrifft. Waren auch also von der IT-Grundausstattung, von der Hardware sozusagen eigentlich bestens vorbereitet. Das heißt, die meisten Mitarbeiter haben ohnehin einen Laptop oder Möglichkeiten entsprechend darauf zuzugreifen. Und so war das also möglich, das sehr rasch und gut auszurollen. Aber natürlich hat es noch einmal den letzten Durchbruch sozusagen auch bei den Kritikern gebracht. Und damit meine ich jetzt durchaus nicht nur die internen, sondern auch sehr, sehr viele externe, die, wenn immer wir auch das angefragt haben, da durchaus eben skeptisch waren und im Vorfeld dieser Krise eben oft gesagt haben, na bitte treffen wir uns doch lieber persönlich. Und das ist halt gerade in unserem Bereich, also Forstlandwirtschaft, wo doch auch oft sehr große Distanzen zu Abnehmern oder zu Partnerbetrieben zu überwinden sind, doch auch oft eben eine zeitliche Herausforderung. Also so gesehen hat es hier sicherlich einen gewissen Durchbruch gegeben und kann man sicherlich auch ein bisschen was Positives aus der Sache heraus mitnehmen.
Die regionale Wertschöpfung, habe ich vorher schon angesprochen, ist Ihnen ja auch ein großes Anliegen. Haben Sie in der Krise gemerkt, dass sie einen noch höheren Stellenwert bekommen hat? Haben Sie auch bei den Konsumenten, bei Ihren Abnehmern gemerkt, dass da auch vielleicht ein Umdenken stattfindet und vielleicht auch eine andere Wertschätzung den regionalen Produkten gegenüber?
Also es war für uns sehr spannend, eben diesen Verlauf zu sehen. Man hat eigentlich sehr schön gemerkt, dass am Anfang eigentlich nur das Hamstern gezählt hat. Damit meine ich jetzt nicht das Klopapier, sondern auch eben die wirklich lebensnotwendigen Bestände. Da war es völlig egal, wo das herkommt. Da war es eigentlich nur wichtig, eben entsprechende Vorräte anzulegen. Nach dieser ersten Welle, das war so nach wenigen Tagen, spätestens nach der ersten Woche, ist aber eigentlich das Bewusstsein in den Vordergrund gerückt. Und das war für uns sehr spannend, weil wir sind ja unmittelbar auch am Endkonsumenten. Das heißt, wir haben Vertriebspunkte, zum Beispiel unsere Markthalle in Eisenstadt, direkt vis-à-vis von Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Die haben wir dann auch ganztägig, also jeden Wochentag geöffnet. Normalerweise ist sie nur Freitag und Samstag geöffnet. Und da war es dann wirklich sehr, sehr spannend, weil man unmittelbar eben die Rückmeldungen der Konsumenten erhalten hat. Und wir haben dort einen regen Zuspruch widerfahren. Die Leute sind gekommen, haben eben gezielt Produkte nachgefragt, haben Wertschöpfung und Wertschätzung gezeigt, ja, und sich wirklich auch erkundigt, wo kommt es her, wie wird das Produkt gemacht und wirklich sehr, sehr viel Anerkennung eben für die Produkte gezeigt. Wir verkaufen dort ja nicht nur unsere Produkte, sondern nehmen ja auch alle Konsumenten der Region, die das möchten. Wir laden sie ein, eben auch zu kommen und dort eben die Produkte zu verkaufen. Und es war wirklich sehr, sehr spannend, die Gespräche, die dort entstanden sind. Also es hat da mit Sicherheit etwas in den Köpfen vieler Konsumenten stattgefunden. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist es, wie lange hält es an? Aber ich denke schon, wenn man sich mit etwas doch über mehrere Wochen sehr, sehr intensiv beschäftigt, dann hat das auch einen nachhaltigen Effekt, einen nachhaltigen Erfolg, und das ist sicherlich eben das Bewusstsein für Regionalität, aber auch für Bio.
Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das Hamstern, das haben wir ja ganz stark mitbekommen, vor allem am Beginn der Corona-Krise. Und da war das Thema Versorgungssicherheit schon ein sehr großes. Die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, wenn wir diese regionale Wertschöpfung, wenn wir das forcieren, wenn wir auch viel mehr regional einkaufen und nicht mehr in die großen Supermärkte gehen, wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? Wird das weiter ausgebaut oder haben Sie das Gefühl, dass das im Moment in Ordnung ist, dass das im Moment reicht?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir ein sehr, sehr gutes Netz auch noch nach wie vor an bestehenden Vertriebspunkten. Natürlich ist die Verlockung praktisch rein über den Lebensmitteleinzelhandel, über die großen Supermarktketten zu beziehen, sehr groß. Wir liegen da jetzt österreichweit ungefähr bei 80%. Das ist natürlich von der Menge her erschlagend. Aber dennoch gibt es diese regionalen Vertriebspunkte bei vielen, vielen regionalen Produzenten, die eben Abhofverkauf anbieten oder eben auch gebündelte Angebote wie eben bei uns in der Markthalle oder auf anderen Märkten. Die Möglichkeiten sind da. Es ist natürlich etwas beschwerlicher als das Vollsortiment sozusagen bei einem zentralen Anlaufpunkt, der noch dazu sehr attraktive Öffnungszeiten hat, eben im Supermarkt abzuholen. Aber ich glaube, es wird von den Konsumenten nach und nach stärker nachgefragt.
Was mich interessiert, ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Lebensmittelpreise und Wertschätzung der Lebensmittel. Weil ich glaube, wenn man jetzt in Ihre Markthalle zum Beispiel kommt, dann lernt man die Produzenten kennen, man weiß, wo das Produkt herkommt. Wie sehen Sie das selbst im Supermarkt? Wird das Lebensmittel im Supermarkt, bekommt es überhaupt diese Wertschätzung, die es eigentlich verdient?
Also das Problem ist, dass ja vielfach mit falschen Informationen gearbeitet wird und die Konsumenten da einfach völlig falsche Vorstellungen mitbekommen haben. Das hängt auf der einen Seite mit Werbungskampagnen zusammen, auf der anderen Seite aber, weil eben das ganze Wissen um die agrarische Produktion ins Hintertreffen gelangt ist. Und daher setzen wir wirklich schon wieder bei den Kindern auch an, um dieses Wissen eben sukzessive aufzubauen und eben das Verständnis für Landwirtschaft zu fördern. Und das ist, glaube ich, einmal das Grundbedürfnis und auch die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Produkt oder letztlich auch einen fairen Preis für den Konsumenten. Denn wenn man den Konsumenten erklärt, was denn letztlich alles an Schritten notwendig ist, bis dieses Produkt eben fertig verpackt in einem Regal steht oder gar dann am Teller landet, dann ist das Verständnis für diese paar Euro sicherlich ausgeprägt. Es gibt das berühmte Ölbeispiel, ja, und es ist ja immer wieder diese Mehr, dass also die Bioprodukte doch auch so teuer wären. Das wahre Problem ist in der Verschwendung begründet. Ja. Und es ist schon noch eine Frage des Stellenwertes, was möchte ich selber konsumieren, was möchte ich meinem Körper letztlich auch selber zuführen. Und daher jetzt das Ölbeispiel. Wenn wir über Autos nachdenken, dann interessiert das niemanden, ob das Motoröl vielleicht 35 oder 40 Euro den Liter kostet. Wenn unser Öl vielleicht die Hälfte davon kostet, dann ist es für manche teuer, wobei der Ölkonsum pro Jahr wirklich verschwindend ist. Also ich glaube, hier sollten wir doch für das Produkt, das wir uns letztlich selber als Nahrung zuführen, zumindest wohl den Stellenwert beimessen, wie wir es für zum Beispiel auch ein Auto tun.
Das heißt, wie könnte der Lebensmitteleinzelhandel auch mithelfen oder wie könnte es da auch vielleicht ein Miteinander geben?
Also der Lebensmitteleinzelhandel ist eben ein wichtiger Vertriebspunkt. Das ist völlig unumstritten. Wie gesagt, 80% in etwa werden über den Lebensmitteleinzelhandel abgewickelt. Ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass im Lebensmitteleinzelhandel trotzdem auch Produzenten durchdringen, also auch mit ihren Marken und mit ihrem Produkt letztlich auftreten können. Und dass eben auch dieses Wissen, dieses agrarische Wissen, fair und ehrlich und ohne Beschönigungen transportiert wird.
Ich möchte jetzt ein bisschen weggehen wieder von den Lebensmitteln hin zum Ursprung sozusagen der Entstehung des Lebensmittels, nämlich der Landwirtschaft und der Agrarwirtschaft. Wie sehen Sie den aktuellen Klimawandel? Wie sehen Sie auch die aktuellen Herausforderungen, denen Sie auch als landwirtschaftlicher Betrieb entgegenstehen?
Also der Klimawandel beschäftigt uns natürlich massiv. Wir sind hier im Burgenland ja an den tiefsten Punkten, die es in Österreich gibt. Das bedingt natürlich auch relativ wenig Niederschläge. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe müssen in etwa so zwischen 500 und 600 Millimeter Jahresniederschlag ohnehin das Auslangen finden. Wenn dann, wie in den letzten Jahren, doch noch erhebliche Einbußen auf diesen Jahresniederschlag im Vergleich zum 30-jährigen Mittel zu verzeichnen sind. Wir hatten letztes Jahr ein Minus von rund 65, 70 Millimeter auf diesem Hofstandort. Das haben wir auch heuer in den ersten Monaten gehabt, wobei die Saisonspitzen bis zu 200 Millimeter Defizit waren. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist es natürlich für Pflanzen, ganz egal welche das sind, sehr, sehr schwierig, hier überhaupt noch ordentlich wachsen zu können. Und das gilt gleichermaßen eben für die agrarischen Pflanzen wie auch für die forstwirtschaftlichen Kulturen.
Wir merken es ja jetzt vor allem mit dem Neusiedlersee. Der Neusiedlersee ist ja offensichtlich auch ein sehr emotionales Thema, dass der Wasserstand auch sehr niedrig ist. Aber so wie Sie gerade gesagt haben, der Niederschlag ist natürlich auch unfassbar wichtig für die Pflanzen. Jetzt fragt sich natürlich der Laie, wie wird sich das in Zukunft, wenn es so weitergeht, auch auf den Preis der Lebensmittel auswirken? Weil weniger Niederschläge bedeutet wahrscheinlich weniger Ertrag.
Also das ist grundsätzlich natürlich richtig. Es bedeutet aber auch, sich Gedanken zu machen, welche Kultur begründe ich? Und da habe ich in der Landwirtschaft natürlich den Vorteil, dass ich von einem Jahr aufs nächste sozusagen auch meine Lehren und meine Erfahrungen sinnvoll nutzen kann und daher auch darauf reagieren kann. Ich habe aber natürlich auch noch eine zweite Möglichkeit und das ist vor allem die Bewässerung. Ungefähr 45% unserer Flächen sind bereits bewässerungsfähig und es ist vor allem für die Kulturen, die also im Herbst geerntet werden, die grünen Kulturen, ganz egal, ob das also Ölkürbis, Sonnenblume, Mais, ist das natürlich entscheidend, die auch wirklich sicher über den Sommer zu bekommen und daher sehen wir auch in der Bewässerung natürlich eine Möglichkeit, das entsprechend hier eine gute Ernte einzufahren.
Das heißt auch ein bisschen mit Weitsicht planen sozusagen, auch zu schauen, was kann man in Zukunft auch anbauen. Ich habe letztes Jahr ein Interview gehabt mit einem Ingwerbauern aus dem Seewinkel und auch mit einem Bauern, der Mini-Melonen anbaut. Das heißt, auch gerade hier das pannonische Klima ist ja prädestiniert für Pflanzen und für Obst- und Gemüsesorten, die eigentlich sonst viele Jahre davor hier gar nicht angebaut wurden. Haben Sie da auch welche, wo Sie sagen, das könnten wir uns in Zukunft vorstellen?
Also wir gehen selber als Betrieb ja nicht den Weg, jetzt in den klassischen Gemüsebau einzutreten, einfach weil es extrem arbeitsintensiv ist, sondern wir versuchen wirklich unsere Flächen bestmöglich extensiv zu bewirtschaften, aber natürlich auch mit einer entsprechenden Ertragsabsicht. Für uns sind daher grundsätzlich Getreidekulturen sehr interessant, aber eben auch natürlich die verschiedenen Hülsenfrüchte. Und natürlich haben wir uns auch mit neuen Kulturen beschäftigt. Eine dieser gewinnenden Kulturen ist mit Sicherheit die Kichererbse. Also wir haben seit vielen Jahren hier am Hof auch Kichererbsen begründet und haben eigentlich sehr, sehr schöne Erfolge. Das einzige Problem bei der Kichererbse ist, dass es eigentlich eine sehr, sehr lichte Kultur ist und Licht begründet halt leider auch die Beikräuter und die sind im Biolandbau halt mal ein, mal aus doch das Hauptproblem.
Ein großes Thema ist der Bodenverbrauch. Ja. Boden wird in einem rasanten Tempo verbaut in Österreich. Wie stehen Sie dazu? Ich meine, die Esterhazy-Betriebe haben ja unfassbar viele Gründe auch. Wie sehen Sie diesen Bodenverbrauch jetzt nicht nur bei Ihnen, sondern generell auch in der Landwirtschaft?
Also wir versuchen ganz grundsätzlich eigentlich in allen Belangen als Leitbetrieb voranzugehen und sehen das logischerweise daher auch im Bodenverbrauch als unsere Aufgabe. Wir haben erst jetzt kürzlich heuer hier an diesem Hofstandort hier ein Projekt umgesetzt, wo wir also auch auf ein bestehendes ehemaliges Arbeitergebäude im Hof auf diesem Areal einen topmodernen Fleischverarbeitungsbetrieb, unsere Fleischmanufaktur für Wildbret, aber auch für Biorinder begründet haben. Die Außenhülle ist also komplett historisch wiederhergestellt worden. Es ist auch so ein typischer langgestreckter burgenländischer Gutshofteil, der hier also wiederhergestellt wurde. Und innen drinnen in diese unter Anführungszeichen historische Haut haben wir also einen topmodernen Fleischverarbeitungsbetrieb integriert. Ein Beispiel, das zeigt, dass es geht, wenn man will. Natürlich ist es mit Kosten verbunden. Es wäre natürlich um vieles billiger gewesen, einfach eine billige Systemhalle sozusagen am gleichen Standort zu errichten oder vielleicht daneben noch einfacher. Dann braucht man das Alte gar nicht abreißen. Aber ich glaube schon, dass es eine Verantwortung des Bauherrn gibt. Auf der anderen Seite aber letztlich natürlich auch eine politische Verantwortung, um hier also auch klar Weichenstellen zu treffen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ein Wildverarbeitungsbetrieb, das finde ich sehr spannend, weil gerade Wild ja, ich meine, in letzter Zeit immer mehr, aber trotzdem wahrscheinlich immer noch zu wenig verfügbar ist in der Menge, in der man es eigentlich bräuchte. Also vor allem die Gastronomiebetriebe beziehen Wild oft aus Neuseeland, weil sie halt einfach diese Versorgungssicherheit brauchen. Sehen Sie da in Zukunft auch eine Chance, dass man sagt, okay, wir schaffen hier wirklich eine Plattform, um Wild auch in den geforderten und notwendigen Mengen anbieten zu können?
Also das war genau unsere Überlegung hier eben, das Wild ausgehend von den eigenen Revieren. Wir haben über 100 Jagdreviere und in etwa einen Anfall von 100 Tonnen Wildbret in unseren Revieren, dass wir das bündeln und hier so entsprechend Vertriebswege begründen, weil wir gesehen haben, dass es einfach über den Direktvertrieb eben verschiedenste Hilfestellungen braucht, um eben auch größere Abnehmer wie Gastronomiebetriebe auch entsprechend ansprechen zu können. Das war die Idee dieses Betriebes und das selbstverständlich haben wir unsere bestehende Kühlhausstruktur auch dazu genutzt, auch umliegende Reviere einzuladen, hier auch anzuliefern. Das heißt, es können also durchaus auch externe Jagden in unsere Kühlhäuser eben anliefern. Und von dort wird es also gesammelt hier auf diesen neuen Betrieb angeliefert und hier dann entsprechend weiterveredelt.
Jetzt habe ich gesehen, Sie haben ein Projekt, weil Ihnen der Artenschutz ja auch am Herzen liegt, nämlich das Projekt mit dem Seeadler. Und das fand ich sehr interessant, weil eigentlich versucht man in der Landwirtschaft immer, die Vögel abzuwehren und loszuwerden. Sie allerdings versuchen hier die Population aufrechtzuerhalten bzw. Wieder zu erhöhen. Warum ist Ihnen das so ein großes Anliegen?
Weil es eigentlich der schönste Beweis ist, dass das, was ich Ihnen vorher erzählt habe und das, was uns wichtig ist, ja, auch tatsächlich auf unseren Flächen stattfindet. Der Seeadler ist ja extrem sensibel in der Auswahl seiner Lebensräume, auch extrem anspruchsvoll. Das heißt, er braucht eigentlich ein optimales Umfeld, um überhaupt einmal da sein zu können. Und um dann letztlich auch Bruterfolg zu haben, braucht er also zusätzliche absolute Störungsfreiheit. Wenn wir beides bewerkstelligen können, dann sehen wir, dass wir vieles richtig gemacht haben, und so gesehen ist der Seeadler eigentlich eine sehr, sehr schöne Anerkennung für unser tagtägliches Tun und Handeln.
Und es geht natürlich auch um die Artenvielfalt, nehme ich an. Es war nämlich lustig, als ich hierher gefahren bin, ist mir kurz, als ich eingebogen bin, auf der Straße einfach ein Storch über die Straße gegangen. Ja.
Das ist hier nicht so selten. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Tiere, über 400 Tierarten, ja, im Großgebiet Neusiedlersee-Seewinkel, war auch für uns natürlich der Motivator. Wir sind in einem absolut sensiblen Naturlebensraum, einem einzigartigen Lebensraum von europäischem Schutzstandard, mehrfachen Schutzstandard. Und natürlich müssen wir in der Bewirtschaftung das nicht nur anerkennen, sondern auch speziell und besonders darauf Rücksicht nehmen. Und was uns aber sehr wichtig ist, ist, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht geben soll. Also nicht nur Naturschutz oder nicht nur eben Wirtschaften, sondern beides ist möglich. Und genau das zeigen wir. Wir zeigen das auf allen unseren Flächen, eben im Einklang auch mit verschiedenen NGOs, die tagtäglich auch in unser Tun und Handeln eingebunden sind. Wir arbeiten da sehr offen zusammen, haben viele spannende Projekte, wie eben kurz zuvor jetzt angesprochen, eben den Seeadler, aber eben auch in vielen anderen Facetten. Erst auch jetzt kürzlich ein Projekt auch für den Uhu umgesetzt, der eigentlich aus einem Rebhuhn-Projekt heraus entstanden ist, wo eben die gleiche Struktur, die dem Rebhuhn hilft, natürlich auch wiederum dem Uhu hilft. Wir haben dann zusätzlich eben Nisthilfen angelegt und schon war er wieder da und hat jetzt auch mehrere Jahre hindurch schon entsprechend Bruterfolg auf unseren Flächen. Und so sieht man, dieses vernetzte Denken der Natur, dem müssen wir uns natürlich auch wieder ein bisschen auf das einlernen. Und wenn wir diese vernetzte Denkungsart leben, dann stellen sich auch die Erfolge ein.
Sie haben vorher das Thema Bewusstseinsbildung angesprochen, weil Sie ja auch einen Auftrag haben. Und mich würde interessieren, zum Schluss, was ist Ihre Message vor allem an Endverbraucher? Was würden Sie sich wünschen in Zukunft?
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass man sich das anschaut. Und zwar vor Ort anschaut, ja, bevorzugt natürlich bei uns. Wir investieren hier am Biolandgut Estersee, Seehof Donnerskirchen, eben bewusst auch als Besucherstandort. Das heißt, wir bauen aktuell jetzt gerade ein Besucherzentrum, wo dann wirklich also auch Gruppen, also auch Autobusse entsprechend betreut werden können. Es wird Führungen geben. Wir machen jetzt schon eben Veranstaltungen, nicht nur eben das Hoffest, sondern auch also wirklich Biofeldtage, wo wir also breit auch für den Fachpublikum etwas bieten, aber eben auch für die Konsumenten, um diese Schere, die es da gibt, eben zwischen Landwirtschaft auf der einen Seite und dem Konsumenten auf der anderen Seite, die geht ja leider immer weiter auf. Der eine will das und der andere will das und leider vergessen sie oft darüber zu sprechen, und wir haben das bei der Veranstaltung das erste Mal 2018 eben bei unseren ersten Biofeldtagen gesehen. Wir haben Konsumenten und Produzenten zusammengeführt und es war wirklich sehr, sehr interessant, was da an Gesprächen entstanden ist, aber auch was an Verständnis entstanden ist. Und ich glaube, das ist es letztlich, was in der Zukunft nur den Erfolg bescheren kann, dass das Verständnis durch die Konsumenten für die Landwirtschaft wiedergegeben wird. Denn dann wird sich auch das Nachfragen nach gezielten Produkten einstellen und dann wird sich auch die Wertdiskussion nicht mehr stellen.
Das war ein schönes Schlusswort. Zum Ende unseres Podcasts mache ich immer mit allen meinen Gästen einen Wordrap. Das heißt, ich sage Ihnen immer kurz ein Wort oder zwei, drei Wörter und Sie sagen ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt. Fleisch oder vegetarisch?
Fleisch.
Konventionell oder Bio?
Bio.
Gut, ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Bier oder Wein?
Bier.
Ich habe gesehen, Sie haben ja auch ein eigenes Bier mit Golser Bier gemeinsam.
Braugerste ist ja für uns eine ganz, ganz wichtige Kultur. Weiß man ja auch viel zu selten, dass viel zu wenig Braugerste ja wirklich auch aus Österreich kommt. Wir sind daher stolz, dass wir so mit Golser gemeinsam die ganze Charge umstellen konnten und sind auch am Kopfetikett vertreten.
Burgenland.
Burgenland, Vielfalt, wunderbare Vielfalt.
Die österreichische Hagelversicherung.
Ein sehr verlässlicher, langjähriger Partner.
Und der Bodenverbrauch.
Der Bodenverbrauch ist ein Thema, das uns, jetzt muss ich doch weiter ausholen, noch lange beschäftigen wird und hoffentlich bald mehr Bedeutung beigemessen wird.
Herr Diplom-Ingenieur-Grün, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.